Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Mit einem schweren Seufzer eröffnet Tante Martel in der Regel ihre Telefonate und schimpft dann im breiten Pfälzisch drauf los. Von einer ungewöhnlichen und unabhängigen Frau in einer Zeit, als das alles andere als selbstverständlich war, erzählt Ursula Merz in ihrem Roman Tante Martel, über den wir gleich miteinander sprechen. Tante Martel ist zwar nicht besonders schön, aber sehr selbstständig. Als Lehrerin verdient sie ihr eigenes Geld. Sie hat ein Auto und fährt allein in Urlaub, was in den 50er, 60er Jahren der BRD nicht unbedingt der Normalfall war. Ursula Merz, die Sie auch aus der Lesart als Literaturkritikerin kennen, hat Tante Martel zur Hauptfigur ihres neuen Buchs gemacht. Es ist ihr erster Roman und sie ist jetzt bei mir. Hallo, herzlich willkommen, Frau Merz.
Dankeschön für die Einladung. Guten Morgen.
Was kommt Ihnen denn für ein Bild oder für einen Geruch oder einen Ton in den Kopf, wenn Sie an Tante Martel denken?
Unbedingt Letzteres. Ein Ton, was auch damit zu tun hat, dass wir sehr, sehr, sehr viel telefoniert haben, wie man das oft mit älteren Verwandten macht. Und sie hatte eine besondere Art, ihre Telefonate einzuleiten. Aber noch wichtiger muss ich sagen, sie sprach starken pfälzischen Dialekt. Ich will ihn jetzt nicht nachmachen, aber ich beherrsche ihn.
Sie können das?
Ich kann das schon, der Pfälzisch-Dialekt, ja. Ich
hab noch weil man hat das immer so im Ohr beim Lesen.
Ich habe auch Mittelfränkisch drauf, weil ich bin mit zwei, ich habe sie auch, ich bin auch mit zwei Dialekten.
Freilich,
genau, anders. Berlinern kann ich nicht, gut. Aber Tante Martel hat starken Dialekt gesprochen, pfälzischen Dialekt. Und wir haben sehr viel telefoniert, ein-, zweimal die Woche mindestens. Und bei ihrem Telefonat begann sie immer am Anfang zu stöhnen. Das will ich jetzt nicht vormachen, weil das wäre mir ein bisschen zu denunziatorisch. Aber nach diesem Stöhnen kam dann ein lautes Atmen und dann kam mein Name. Ja, und dann kam die Erzählung oder die Sache, um die es ging. Und als sie aber älter wurde, hat sie dann manchmal nach dem Stöhnen vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte. Und das waren schwierige Telefonate, weil ich wusste, jetzt soll ich eigentlich schon antworten, aber ich wusste nicht, auf was.
Das ist tatsächlich Ihre Patentante gewesen. Sie machen da in dem Buch auch gar keinen Hehl draus, dass Sie das sind, die Erzählerin. Ja. Sie erzählen auch, dass Sie in Klagenfurt als Jurorin waren. Also man erkennt das sofort. Wie ist das entstanden oder wann diese Idee, über die Tante zu schreiben?
Natürlich hat es damit zu tun, dass die Frau nicht mehr lebt. Das ist auch alle anderen, außer mein Bruder, der erwähnt wird, oder andere Familienmitglieder. Aber aus dieser Generation meiner Tante, sie hatte zwei Schwestern, eine davon war meine Mutter, und auch den Ehemänner lebt niemand mehr. Für mich persönlich wäre das die ultimative Voraussetzung, um überhaupt darüber schreiben zu können. Ich finde aber, es ist auch generell in der Literatur schon eine in Anführungsstrichen ethische Frage, wie man mit lebenden Personen umgeht, wenn man über sie schreibt. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob sich jemand erkannt fühlt oder nicht. Also das war die erste Voraussetzung. Und dann habe ich eigentlich vollkommen anders. Ich habe mit einer Schlussepisode angefangen, nämlich diese Tante Martel tritt schließlich in einer Fernsehsendung auf, die es nicht gibt, zumindest nicht genau so, wie sie in meinem Buch heißt, nämlich da heißt sie Gold und Glitter, die findet man nicht in der Fernsehzeitschrift. Damit fing ich an. Das war eine Erfindung. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass irgendwas an dem Erfinden hier nicht ganz stimmt. Und dass ich die Person, mein Bedürfnis, ein über sie zu schreiben oder sozusagen auch das Porträt einer Nebenfigur. Also sie war auch, das sagt ja eigentlich schon der Begriff Tante. Sie war schon eine Nebenfigur des Lebens. Tanten sind immer weibliche Wesen, die an einer Familie quasi dranhängen, aber keine eigene haben.
Aber jetzt müssen wir mal erzählen, warum sie überhaupt zu so einer Nebenfigur wurde. Damit fangen Sie ja nach der ersten Seufzergeschichte dass sie ja tatsächlich so ein Familientrauma mit sich rumschleppte.
Ja, es gibt für ihre Tantenbiografie sozusagen eine Urszene. Sie wurde 1925 an einem Junisonntag geboren, und zwar, und das ist das Fatale, als drittes Mädchen von drei Mädchen. Schon das zweite Mädchen, das war Rosa, meine Mutter, sollte unbedingt ein Junge werden. Vor allem ihr Vater wollte unbedingt einen Jungen. Und zwar mit einer Unbedingtheit, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann oder von der man glaubt, die gäbe es in der indischen Gesellschaft, aber nicht in Deutschland in den 20er Jahren. Aber so war es. Und dieses dritte Mädchen war für ihn ein solches Ärgernis, dass er sich suggeriert hat, es wäre ein Junge oder es versucht hat, sich zu suggerieren und am Standesamt tatsächlich angegeben hat, es sei ein Junge. Und eine Woche lang lebte dieser Säugling mit einer männlichen Geburtsurkunde und einem männlichen Namen. Und das war natürlich eine Episode, die in der Kleinstadt, zwei pfälzischen Kleinstadt, zwei Brücken, sehr bekannt war, immer weitergegeben wurde, als sehr witzig. Aber für die Frau, die da herangewachsen ist, ist es nicht witzig.
Na, und ja? Er hat sie ja auch tatsächlich das spüren lassen, dass er ihr das Zeit seines Lebens übel genommen hat. Das beschreiben sie, Erik, auch finde ich sehr berührend. Gleichzeitig war sie die Einzige, die ihn dann pflegen durfte. Also das ist ja auch so eine ganz seltsame emotionale Verstrickung
gewesen.
Naja,
es kommt dann natürlich, kommt dann auch sozusagen auch nur das Historische zum Biografischen dazu. Sie entstammt, also sozusagen, gehört ja sozusagen zur Flakhelfer-Generation. Ja? Also sie war am Ende des Krieges 20 Jahre alt. Eigentlich in Anführungsstrichen im besten Liebes- und Heiratsalter. Sie ist nicht die einzige Frau aus dieser Generation, die keinen Mann gefunden hat. Wir wissen warum, weil viele Soldaten gefallen waren, aber auch, weil das Leben anders gespielt hat. Und sie hatte sozusagen, also in Anführungsstrichen, ihre Weiblichkeit hatte einen schweren Treffer erhalten. Sie war nicht sehr weiblich identifiziert und ihre beiden anderen Schwestern haben geheiratet und sie blieb zurück. Und sie wurde dann sozusagen das Kind, das immer bei den Eltern bleibt. Sie haben es ja vorhin richtig gesagt, sie war selbstständig, sie war Lehrerin, sie ist in Urlaub gefahren, sie hat schon in den 50er Jahren einen Führerschein gemacht. Aber, und das ist doch das sehr Signifikante und vielleicht auch Traurige, so empfinde ich es doch für dieses Leben, sie ist immer in ihrem Elternhaus wohnen geblieben. Also mein Großvater, also ihr Vater, hat einen Schlaganfall erlitten in den 60er Jahren und sie hat ihn dann zu großen Teilen gepflegt. Sie hatte die Verantwortung dann für beide Eltern, lebte im Haus, gab zwei Wohnungen. Und 1975 war sie zum ersten Mal allein, ohne diese töchterliche Verantwortung. Und da hätte sie ein neues Kapitel aufschlagen oder ausziehen können. Und sie ist im Elternhaus geblieben. Sie hat 38 Jahre allein in diesem Haus gelebt.
Aber interessant fand ich das, wenn man, sie beschreiben das ganz toll, finde ich, wie diese Diskrepanz zwischen den zwei Schwestern, die ja zur damaligen Zeit als erfolgreich gesehen wurden. Die hatten eben geheiratet, die eine hatte auch Kinder. Und die Tante Martel wirkte eben wie so, ja, die war halt auch da. Aber wenn man das liest, wie sie es beschreiben, ist sie ja eigentlich die viel erfolgreichere gewesen. Sie
Je nachdem, wie man, ich weiß gar nicht, ob
erfolgreich ist vielleicht das falsche
Wort. Ist nicht der falsche Begriff, aber so erfüllter oder so.
Erfüllter, genau.
Aber ich glaube, dass etwas, das Tragische an dieser Frauengeneration, das sind ja unsere Mütter, das ist die Generation vor der Emanzipation. Also auch die vor der weiblichen Freiheit, dass ihre Wahlmöglichkeiten so klein waren. Also eine Frau wie Martel, die einen Beruf nachging, Volksschullehrerin war, die alles Existenzielle, Bürokratische selber erledigt hat und so weiter, war sehr viel mehr noch männlich konnotiert als heute. Obwohl ich nicht weiß, ob es heute nicht auch noch sowas gibt. Ja? Und ihre Schwestern wiederum, die waren keineswegs weniger intelligent, keineswegs. Aber sie haben geheiratet, sie haben nie einen Beruf ausgeübt, obwohl sie beide Schulausbildung hatten. Aber sie waren Hausfrauen und es gab in ihrer Existenz, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, etwas Infantiles. Was sich auch darin äußert, dass zum Beispiel weder die eine Schwester noch die andere jemals auf einer Bank war, um Geld abzuholen. Das machten die Ehemänner. Oder sie wussten über ein Auto nur, dass man vorne rechts einsteigt und sich vom Ehemann rumfahren lassen kann. Das hat Tante Martel alles alleine gemacht. Die wusste, wenn es hinten qualmt, dann ist irgendwas so mit dem Getriebe oder so.
Ja? Aber das hat sie Ihnen offenbar auch mitgegeben. Man spürte die ganze Zeit, dass Sie sich auch sehr nah waren, oder?
Ich war dazwischen. Ich war dazwischen. Also sie war meine Patentante und eine Patentante ist zumindest in dieser Zeit noch etwas sehr viel Wichtigeres als heute. Sie ist schon so irgendwie der Engel, der über einem ist und der einem auch charakterlich viel mitgibt. Von Patentanten bekommt man auch das erste Geldkonto, das erste Fahrrad, die heute eine erste Uhr und so weiter, die einen auch ein bisschen beschützt. Und dadurch, dass diese zwei Schwestern, nämlich Tante Martel und meine Mutter Tante Rosa, waren extrem Kontraste. Die eine sehr schön und so weiter, aber später nur noch im Bett, nur noch krank, also so ein bisschen eine hysterische Kranke auch, und die andere ein bisschen garstig, ein bisschen ruppig, aber selbstständig. Und ich habe eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind nicht damit geistig beschäftigt gewesen wäre, zu überlegen, was jetzt für mich besser wäre und wie ich es mache. Ich wollte weder wie Tante Martel werden, das war mir klar. Da hat man auch sozusagen mit Männergeschlecht so gar nichts zu tun. Ich wollte aber auch nicht so kokett und wiederum übervorsichtig und immer kränklich wie meine Mutter werden, die, wenn zum Beispiel immer sagt, das zieht oder so. Wir kennen das, so diese kränklichen Frauen. Und ich hatte immer ein Problem, wie komme ich da durch? Wie gibt es da einen Kompromiss? Und ich würde sagen, in diesem Punkt ist es nicht nur eine individuelle Geschichte, sondern sie hat auch etwas Exemplarisches.
Auf jeden Fall.
Bis heute sucht das weibliche Geschlecht doch sozusagen einen Weg zwischen Öffentlichkeit, zwischen Erfolg und Femininität. Also eine weibliche Kulturgeschichte ist bis heute, finde ich, doch irgendwie unerledigt.
Die Tante Martel, wir hatten es ja am Anfang, haben Sie das so schön gesagt, ist quasi die personifizierte Nebenfigur ihres eigenen Lebens gewesen. Was denken Sie, hätte sie dazu gesagt, dass sie als Hauptfigur in einem Roman auftritt?
Aber was schreibst du denn da? Ich bin doch nicht in einem Roman. Was denkst du denn? Geh deine Arbeit nach und lass das geschreiben. Ungefähr so.
Klasse.
Aber sie hätte sich vielleicht doch gefreut. So hat sie geredet. Aber man musste immer hinhören dahinter, wenn ich dann gesagt habe, ach Martel, aber ist doch schön, wenn ich mal ein Buch... dann mach's halt.
Die Tante Martel. Ursula Merz, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist beim Piper Verlag erschienen und es kostet 20 Euro. Sie trägt einen schwarzen Umhang, hat Superkräfte und taucht aus dem Nichts auf, um Frauen beizustehen. Kahera ist die feministische Heldin eines Webcomics aus Ägypten und sie steht ihren männlichen Kollegen aus den USA, also Superman und Spider-Man, in nichts nach. Der große Unterschied ist aber, dass Kahera Kopftuch trägt. Die Zeichnerin Dina Mohammed hat damit eine muslimische Comicfigur geschaffen, die großen Erfolg hat und entsprechende Kontroversen auslöst, wie Cornelia Wegerhoff aus Kairo berichtet.
Ein paar schnelle Striche mit dem Bleistift und Ägyptens Superheldin blickt vom Papier.
Da sind eine Menge Winkel drin. Sie hat sehr scharfkantige Gesichtszüge, was ich wirklich mag. Die Augenbrauen. Sie hat sehr dicke Augenbrauen.
Dina Mohammed hält kurz inne, um die Skizze zu prüfen.
Und jetzt zeichne ich ihr Outfit. Sie hat diese Schulterklappen auf ihrem Umhang. Die erinnern mich an Polizeiuniformen. So wirkt sie mächtiger. Sie ist ihre eigene Polizei.
Kahera heißt die Figur, die in Dina Mohammeds Comic für Frauenrecht und Ordnung sorgt und den Kerlen dazu notfalls auch vors Schienbein tritt. Ihre Abenteuer erstrecken sich pro Episode auf durchschnittlich 10 Seiten. Die Texte gibt es auf Englisch und Arabisch. Schon mit 18 hat Dina Mohammed ihre feministische Heldin entworfen.
Ich hatte einen wirklich sehr frauenfeindlichen Artikel gelesen, von einem muslimischen Mann geschrieben. Da stand sowas wie, wie sollte meine ideale Frau aussehen? Der Typ meinte, sie sollte möglichst nicht sprechen, nicht dies, nicht das tun. Völlig lächerlich. Ich habe dann mit Hilfe des Comics Dampf abgelassen. Die Reaktionen waren gut. Also habe ich gleich den nächsten gemacht.
Und inzwischen ist Dina Mohammed 24 und Ägyptens bekannteste Comic-Künstlerin. Auch dank Kahera. Im Webcomic online sorgte ihre Heldin schnell für Furore, denn Kaheras flatternder Umhang ist eine schwarze Abaya.
Für die, die das nicht kennen, das ist dieses bodenlange Gewand. Superhelden haben ja oft diese Umhänge. Die wehen dann im Wind. Dazu gehört ein Kopftuch, aber ihr Gesicht ist nicht bedeckt. Es sei denn, sie kämpft gegen ein Unrecht und will ihre Identität nicht zeigen. Dann kann sie unerkannt in der Menge abtauchen.
Was Ägyptens weibliche Comic-Fans von Anfang an cool fanden, sorgte bei westlichen Feministinnen allerdings für Kritik.
Selbst nach 10 Comics sagten die immer noch, ach du meine Güte, eine muslimische Superheldin mit Kopftuch. Und dann hört es bei denen aber schon auf. Schade, denn ich möchte den Horizont der Leserinnen und Leser gern erweitern. Ich kenne so viele starke Frauen, die Kopftuch tragen. Und das Tuch nur als Symbol von Unterdrückung zu sehen, ist islamophob und hilft keinem.
Dina Mohammed ist selbst Muslima und trägt ihre langen, lockigen Haare offen, aber
es gibt nicht nur eine Weise, muslimische Frau zu sein. Und Kahera verteidigt das Recht der Frauen, zu tragen, was sie wollen.
So wie Leila, die in einer der Comic-Folgen in figurbetontem Outfit durch Kairos Straßen geht und von einem Mann sexuell belästigt wird. Als die junge Frau den Täter anzeigen will, bekommt sie von einem Polizisten zu hören,
wenn du dich zurückhaltender angezogen hättest, wäre das nicht passiert.
Alltag in Ägypten, so Dina Mohammed. Aber die Wahrheit sei auch,
dass Männer alle möglichen Frauen belästigen, selbst wenn du eine Plastiktüte auf dem Kopf trägst. Aber im Comic kommt Kahera, rettet Leila und tritt den Typen, der Leila belästigt hat, vors Bein. Das ist das Satirische des Comics. Kahera sagt immer, ich bin eine Superheldin mit Superkräften.
Die Reaktion konservativer Muslime hat die Ägypterin ebenfalls in einem Comic verewigt, in Form eines Mannes, der im Unterhemd vom Balkon schaut und Kahera anmeckert.
Anstatt Zeit mit solchen Weibern zu vergeuden, solltest du lieber die guten Töchter retten.
Weil sie keine Superkräfte besitzt, hörte Dina Mohammed vor 4 Jahren schließlich genervt auf, Kahera-Comics zu zeichnen. Eine Graphic-Novel-Trilogie entstand, mit der sie 2017 den Preis des Kairo Comics Festivals gewonnen hat. Shobek Lobek, so der Titel, eine Art arabisches Abracadabra, bei der sich die Menschen kleine und große Wünsche erfüllen können. Der renommierte US-Verlag Pantheon hat Dina Mohammed mit der englischen Fassung beauftragt. Zu Beginn dieses Jahres hat die erfolgreiche Comiczeichnerin aber auch den Kahera-Fans einen Wunsch erfüllt und die Superheldin in Abaya wieder auferstehen lassen. Als Unterstützung für die Kaheras im wahren Leben, so Dina Mohammed.
Die Frauen, die den Comic inspiriert haben, die täglich für ihre Rechte kämpfen, die muss man respektieren und bewundern, denn die sind keine fiktiven Charaktere.
Cornelia Wegerhoff stellte Kahera vor, Ägyptens neue Superwoman.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jan Konefke, ich bin Schriftsteller. Das Buch meines Lebens heißt Verschwörung gegen Amerika und ist ein Roman von Philip Roth. Es ist das jüngste Buch meines Lebens, denn Bücher meines Lebens gibt es viele. Der 2004 erschienene Roman ist bei aller Meisterschaft seines Autors vielleicht nicht einmal das beste Buch von Philip Roth, aber die ihm zugrunde liegende Idee ist atemberaubend. Bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November 1940 gewinnt nicht Franklin D. Roosevelt, sondern sein Gegenkandidat, der seit seiner Atlantiküberquerung berühmte Charles Lindbergh. Politisch ein Isolationist und Antisemit, dem 1938 durch Hermann Göring das Großkreuz des Deutschen Adlerordens verliehen wurde. Aus der Perspektive des zusammen mit seiner Familie in Newark aufwachsenden Kindes Philip Roth erzählt der Autor also eine kontrafaktische Geschichte, eine historische als Ob-Fiktion. Um sie zu beglaubigen, beschreibt er seine eigene Kindheitswelt, die schon in anderen Romanen den Mittelpunkt bildete, so real und plastisch wie nie. Und so spannt sich der Bogen vom ersten Satz des Buches: Wir waren 1940 eine glückliche Familie bis zum fiktiven, unter Lindbergs Präsidentschaft stattfindenden ersten groß angelegten Pogrom der amerikanischen Geschichte. Was hat mich an dem Werk begeistert? Gar nicht einmal die Tatsache, die einem heutigen Leser ins Auge springen muss, nämlich dass Philip Roth vor 15 Jahren einen fast prophetischen Roman veröffentlicht hat, siehe Donald Trump. Zunächst einmal bevorzuge ich als Leser und als Autor zeitgeschichtliche Stoffe, in denen sich der Einfluss und die Gewalt historischer Ereignisse und das Individuum mit seinen Wünschen, Hoffnungen, Träumen, oft unversöhnlich, nicht selten tragisch, gegenüberstehen. Darüber hinaus liebe ich Kindheitserzählungen, in denen die Sinnlichkeit und Naivität früher Erfahrung die Selbstverständlichkeit der Welt in Frage stellt. Das wiederum passt zur Grundidee des Buches, das Selbstverständliche, die scheinbare Logizität der Geschichte in Frage zu stellen, sinnlich erfahrbar zu machen, dass sie auch hätte anders verlaufen können. Verschwörung gegen Amerika ist eine in der Vergangenheit spielende Dystopie, die den Einbruch des Schrecklichen erfahrbar macht. Doch die Dystopie verweist ebenso auf ihr mögliches Gegenteil. Und dies wiederum hat mich in einigen meiner Romane angetrieben, Geschichte vor dem Hintergrund tatsächlicher Historie gegen die reale Geschichte zu erzählen. Oder auch Geschichte im Konjunktiv. Verschwörung gegen Amerika.
Der Schriftsteller und Übersetzer Jan Konefke über sein Buch des Lebens. Er hat es am Ende genannt, Philip Roths Verschwörung gegen Amerika. Werner Schmitz hat es übersetzt und erschienen ist es im Hansa Verlag. Und Jan Konefke ist übrigens am kommenden Dienstag hier bei uns in der Lesart zu Gast.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Lyrik hat ja im Sommer bei uns einen besonders prominenten Platz und wir bitten nicht nur Dichter, uns den Alltag zu kommentieren oder Twitter-Gedichte zu schicken, sondern wir stellen ihnen natürlich auch neue Lyrikbände vor. Eins zum anderen ist der Titel, den die Münchnerin Karin Fellner ihrem neuen Gedichtband gegeben hat und Michael Braun hat ihn für uns gelesen. Herr Braun, was kommt denn da zueinander in diesen Eins zum anderen Gedichten?
Wenn eins zum anderen kommt, das ist ja erstmal eine Redewendung und sie meint, dass äußerst verschiedenartigste Elemente zueinander kommen und dann eine logische Motivkette vielleicht ergeben. Bei Karin Fellner verhält es sich so, vielleicht kann man ganz grob zuerst sagen, Sprachgeschichte kommt zu Naturgeschichte. Wörter aus den unterschiedlichsten Wissensgebieten und Denkgebieten kommen zueinander. Ähnlich auch zueinander kommen Paarungen, und zwar ist das erstmal naturwissenschaftlich bezogen, Paarungen in der Chemie und der Physik, Atome zu Nachbaratomen, aber darin spiegelt sich auch, wie vielleicht menschliche Nahverhältnisse auch funktionieren, wie Paare, menschliche Paare zueinander kommen. Also sehr verschiedenartige Elemente, die hier von einem zum anderen kommen.
Das heißt, es werden auch Liebesverhältnisse erkundet.
Sehr richtig. Wenn es zum Beispiel ein Gedicht heißt Überbindungswinkel, und das ist auch, musste ich nachschlagen, ein Begriff eigentlich aus der Physik, wo es um Bindungen von Atomen zu Nachbaratomen geht. Und wenn es dann ganz witzig heißt, das Paar ist eingegliedert in Knotenzusammenhänge, da können wir durchaus auch an Beschreibungen von Paarbeziehungen denken. Ronald D. Lane, Knoten. Auch bei Liebesbeziehungen, Paarbeziehungen gibt es diese Knotenzusammenhänge. Und das ist diese Sprachkunst von Karin Fellner, macht das aus, dass auf der Textoberfläche mag es vielleicht um Naturgeschichte, Naturwissenschaft gehen, aber es geht immer auch um menschliche Verhältnisse.
Der Titel, den Sie gerade genannt haben, Überbindungswinkel, das ist ja schon mal so ein ziemlich vielsagender Titel. Ist das denn alles so bei Karin Fellner?
Und dieses Vielsagende ist ja in den Gedichten von Karin Fellner ganz strukturell immer drin. Vielleicht darf ich Sie vergleichen in Verbindung bringen mit einem Romantiker, nämlich Novalis, der ja mal die schöne Definition gefunden hat, ein Schriftsteller ist wohl nur ein Sprachbegeisterter. Und diese Sprachbegeisterung knüpft an dieses eigendynamische Spiel der Wörter. Die Wörter machen eine Welt für sich aus. Sie spielen nur mit sich selbst und in ihnen spiegelt sich das seltsame Verhältnisspiel der Dinge. Und an dieses Spiel der Wörter untereinander, es in Bewegung zu setzen, die Wörter, die sich wie eigensinnige Organismen zusammentun, knüpft eben auch Karin Fellner an.
Das heißt, sie betreibt, weil Sie vorhin auch die Naturwissenschaften erwähnt haben, so richtig fast schon wissenschaftliche Spracherforschungen, oder? Was zeichnet sie aus? Es ist ja nicht ihr erster Lyrikband.
Ja, es ist richtig. Ich sprach ja von Naturgeschichte und ich nehme jetzt vielleicht noch als Beispiel das Gedicht Anfrage eines Kiesels. Ja? Und auch da geht es darum, dass quasi die Perspektive des Kiesels eingenommen wird, ein Stein, seine Position am Boden, ein Stein, über den viele eben gehen. Und Karin Fellner zaubert daraus ein Gedicht, das sich aus verschiedensten Sprachen, aus dem Französischen, Spanischen, Deutschen, aus dem Schweizerdeutschen sogar, Sprachelemente borgt, um quasi diese Kieselposition darzustellen.
Das heißt, da kommen viele Naturstoffe auch vor, Kiesel, Schafe, glaube ich auch.
Ja, es gibt ein eigenes Kapitel, es sind ja 6 Zyklen, hat dieser Gedichtband, ein eigenes Kapitel, heißt Schaf hoch und im Grunde macht das auch so eine Art Expedition in die Erdgeschichte und Naturgeschichte. Und es geht von diesem Begriff Schaf ausgehend eben sehr viel um, ja, Tiere, um die Schöpfung, aber gleichzeitig führt uns diese Reflexion von der Karin Fellner immer wieder auch, ja, in Begriffe der Naturwissenschaft.
Was bewirkt denn das, wenn man so einen Karin Fellner Lyrikband durch hat? Schaut man dann anders auf die Phänomene?
Also man darf sagen, in diesen Gedichten kann man sich nicht ausruhen. Man kann sich nicht auf vertraute Bilder einstimmen. Das meine ich durchaus als Kompliment. Jede Zeile ist unter sprachlicher Hochspannung in diesem Gedichtband. Und ich würde sagen, insofern ist es ein Kompliment, als man sagen kann, die Dichtkunst von Karin Fellner macht etwas ganz Wunderbares. Sie in jeder Zeile fordert sie unsere Wahrnehmung, unsere Denkfähigkeit eben heraus. Es ist eine Poesie, die uns quasi mitten im Wort jeweils weckt. Wir sind ja oft bewusstlos zugange, wenn wir mit der Sprache unterwegs sind. Aber Karin Fellner schreibt eine Poesie, die quasi so hoch verdichtet ist, dass sie uns in jeder Zeile eben intellektuell herausfordert.
Michael Braun über den Gedichtband Eins zum Andern von Karin Fellner, erschienen beim Kölner Verlag Parasitenpresse für 10 Euro. Wer noch nicht weiß, womit er sich am Wochenende auf dem Sofa oder im Garten gemütlich machen soll, für den gibt es jeden Freitag in der Lesart nochmal Buchempfehlungen, quasi direkt aus der Buchhandlung. Heute ist das der Zauberberg in Berlin-Friedenau, dem Dichterviertel der Stadt. Da haben nicht nur Franz Kafka, Erich Kästner und Günter Grass zeitweise gewohnt. Einer der Inhaber der Buchhandlung ist Gerrit Schof und wir kennen uns ganz gut, weil ich auch bei Ihnen einkaufe, Herr Schof. Immer wenn ich in den Laden komme, der ja sehr hohe Decken hat und einen quasi historischen Keller, da weht einen doch immer irgendwie sowas Besonderes, sowas Geschichtliches an. Geht Ihnen das auch immer noch so, wenn Sie zur Arbeit gehen?
Ja, das geht mir immer noch so und ich fühle mich da auch nach 5 Jahren immer noch sehr wohl. Also kann mir keine andere Buchhandlung vorstellen mittlerweile, wo ich so gerne arbeite wie diese, ja.
Aber Sie haben natürlich nicht nur Klassiker oder historische Bände, sondern auch Gegenwartsliteratur, da wird alles verlangt.
Ja, wir haben hauptsächlich natürlich Gegenwartsliteratur, aber wir haben auch eine sehr schöne Klassikabteilung, Lyrikabteilung, also doch
und
sehr
in diesen besonderen Keller, den Sie da haben, da gehen Sie auch manchmal mit Kunden rein.
Ja.
Sie müssen mal erzählen, was da drin ist.
Naja, es sind halt vergessene Bücher mittlerweile, viele so an die 80 bis über 100 Jahre alt, die irgendwie mal da in den Keller gelangt sind. Der Keller hat in der Nazi-Zeit eine Bedeutung gehabt, weil der Buchhändler da die verbotenen, verbrannten Bücher versteckt hat. Und wie die Legende besagt, hat er seinen vertrauenswürdigsten Kunden diese verbotenen Bücher dann ausgeliehen für 24 Stunden.
Also tatsächlich ein geschichtsträchtiger Ort. Und Sie haben aber jetzt lauter Bücher uns ausgesucht, die alle mitten aus unserer Zeit kommen. Womit wollen wir denn anfangen?
Gerne mit Cornelia Kopitsch.
Die Gesellschaft des Zorns heißt das Buch.
Genau, erschien im Transkript Verlag. Auf dieses Buch bin ich gekommen, weil auf der letzten Sachbuch-Bestenliste war es mit 100 Punkten Abstand auf Platz 1. Hatte ich zuvor noch nie gesehen und die Besprechungen waren wirklich sehr vielversprechend. Und ich muss sagen, die Lektüre hat sich sehr gelohnt. Also es ist eine sehr anschauliche, sehr treffende Analyse der Gesellschaft unserer Zeit. Also die Gesellschaft des Zorns ist natürlich Trump, Brexit, AfD. Und auf sehr knappem, dichten Raum analysiert sie unseren Status quo der Gesellschaften, aber auch so die letzten 30, 40 Jahre Entwicklung, wie wir hierher geraten sind, wo wir gerade sind. Und sicher, wenn man ein bisschen liest, so wie ich, dann hat man alles irgendwo schon mal gehört, gelesen. Aber in dieser Dichte, in dieser Form finde ich das Buch einmalig, weil tatsächlich all die Themen, die meiner Meinung nach relevant sind, verhandelt werden, miteinander in Bezug gesetzt werden und nach den 300 Seiten, die nicht ganz einfach sind, dafür ich gestehen, aber doch sehr lesenswert, weiß man tatsächlich die Situation besser einzuschätzen, glaube ich.
Hat man nochmal einen neuen Blick darauf, auch auf durch jeden dieses Fall. Buch. Ja. Dann haben Sie ausgesucht Sibylle Berg, GRM. Ich habe mich mit dem Buch noch gar nicht auseinandergesetzt. Was gefällt Ihnen denn da dran an diesem 640-Seiten-Buch so gut?
Das habe ich vorher in der Form nicht gewusst oder geahnt. Ich hatte da auch in einer Besprechung gelesen, dass die Kritikerin, die das Buch sehr gut fand, gesagt hat, wer will sich denn das freiwillig antun? Und dann dachte ich, genau das suche ich, genau. Weil ich schon sagen muss, so in den letzten Monaten, Jahren, so die deutschsprachige Literatur für mich so ein bisschen, die Härte tatsächlich fehlt. Und die Härte habe ich hier gefunden. Aber als Einstieg muss ich sagen, es ist tatsächlich die ideale belletristische Ergänzung zu Frau Kopetsch. Ja? Also wenn man bei Frau Kopetsch erfährt, wie die Gesellschaft tatsächlich geteilt ist durch 40 Jahre Globalisierung und dann belletristisch das nochmal aufgearbeitet sieht aus Sicht dieser unterprivilegierten Menschen, muss man sagen, beide Bücher zusammen sollte man wirklich so als Tandem lesen, dann ist man vielleicht auch bereit, wieder ein bisschen mehr zu tun, politisch und sich gesellschaftlich zu engagieren.
Ja. Und wenn man dann völlig nervlich zerrüttet ist, dann kann man sich bei Marilynne Robinson, das war ja die Lieblingsschriftstellerin von Barack Obama, dann kann man sich da wieder so ein bisschen die Seele streicheln lassen oder würden Sie das nicht
sprachlich auf
sagen?
Jeden Fall im Vergleich zu Frau Berg, aber inhaltlich würde ich nicht sagen. Also genau wegen Obama bin ich vor Jahren auf Frau Robinson gekommen mit dem ersten Roman Gilead. Das ist jetzt der abschließende Band in Deutsch. Eine Trilogie, die in den 50er Jahren im Mittleren Westen spielt, sind so zwei befreundete Pastorenfamilien, die da porträtiert werden aus unterschiedlichster Sicht. Und in diesem dritten Band geht es um das schwarze Schaf der einen Familie, das nach langen Jahren jetzt wieder nach Hause kommt und seinen sterbenskranken Vater besucht und dann die ganzen unaufgearbeiteten Familiengegensätze halt wieder hochkochen und ja, also beeindruckende Literatur.
Große Literatur, ja.
Ja, und für mich als Buchhändler erstaunlich, dass jedenfalls in meiner Kundschaft die Autorin es sehr, sehr schwer hat, weil ihre Bücher tatsächlich von so einer ganz tiefen, typisch amerikanischen Religiosität geprägt sind. Also sie als Schriftstellerin auch und dann halt auch die Helden ihrer Bücher. Und das ist tatsächlich vielen so fremd, dass sie meiner Meinung nach der Autorin leider keine faire Chance geben, weil ich finde es großartige Literatur, sehr beeindruckend.
Also unbedingt Marilynne Robinson lesen, sagt Gerrit Schoh von der Buchhandlung Der Zauberberg in Berlin-Friedenau. Danke für diese Empfehlungen. Marilynne Robinsons Buch ist beim Fischer Verlag erschienen, Sibylle Berg bei Kiepenheuer und Witsch und Cornelia Kopitsch, Die Gesellschaft des Zorns im Transkript Verlag für 19,99 Euro.
Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.